Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich heute Morgen ermöglicht hier Wahres sagen kann, dass wir miteinander Gemeinschaft haben können und dass wir auf Gottes Wort achten und es uns als Licht leuchten lassen. Nun gibt es, das wissen die meisten von euch ja jedes Jahr, eine sogenannte Jahreslosung. Das heißt, es wird ein Bibelwort schon zwei Tage vorher ausgesucht von den Herunder Brüdern. Und das wird dann als Jahreslosung ausgegeben. Weiß jemand noch, wie die Jahreslosung dieses Jahres lautet? Seid barmherzig oder werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nun ist es ja schon eine ganze Zeit her, dass manchmal über dieses Wort gepredigt wurde am Anfang des Jahres. Und mich hat diese Jahreslosung immer weiter beschäftigt und ich hatte den Eindruck, vielleicht ist es gut, dass wir uns so, wenn das Jahr fortgeschritten ist, doch noch einmal daran erinnern, um es uns wieder neu zu Herzen zu nehmen. Denn oft ist es ja ein wichtiges Wort, das für unser Leben entscheidend ist. Dass es uns eine wichtige Hilfestellung gibt, für unser Leben eine Ausrichtung gibt. Seid barmherzig wie euer Vater und damit ist Gott, wie euer Vater barmherzig ist. Wie habt ihr das erlebt? Der Knackpunkt oder ein Knackpunkt an diesem Wort ist das Wort wie. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Sind wir damit nicht vollständig überfordert? Wie können wir denn eine Beziehung zu diesem Vater finden, damit wir wie er barmherzig werden können? Nun, auf dem Weg zu diesem Vater begegnet uns zwangsläufig ein anderer, nämlich unser eigener Vater. Unser leiblicher Vater, unser Erzieher, wer immer das auch als Person gewesen ist in den meisten Fällen, der begegnet uns dabei. Warum? Weil das, was wir für einen Vater halten, wie für uns ein Vater ist, davon abhängig ist, wie unser leiblicher Vater war oder ist. Wir können ja ein Bild von einem Vater nirgends anders bekommen als bei unserem leiblichen Erzieher, bei unserem leiblichen Vater. Und das kann sein, dass dieses Bild, das wir von einem Vater gewinnen, auf dem Weg zu Gott als Vater entweder eine Hilfe sein kann und Hinweise gibt. Es kann aber genauso gut sein, dass die Erfahrung mit unserem irdischen Vater ein großes Hindernis ist, in Gott einen guten Vater sehen zu können. Und ich glaube und weiß, dass dieses Verhältnis zum leiblichen Vater etwas ist, was uns in unserer Beziehung zu Gott als Vater auch unser Leben lang begleitet, weil unsere Vorstellungen so fest dadurch gefügt und geprägt gewesen sind. Ich möchte eine Frage stellen, und zwar, die müsst ihr nicht aufzeigen, aber mal für euch beantworten. Wer von euch kann von seinem eigenen Vater sagen, dass vielleicht die hervorstechende Eigenschaft, die prägendste Eigenschaft eures Vaters war, dass er barmherzig war, dass er barmherzig ist. Ich fürchte, dass das nicht alle sagen können. Ich fürchte, dass nicht jeder sagen kann, ja, das ist mein Vater, so habe ich ihn erlebt. Ich glaube, die meisten von uns werden sagen, so habe ich meinen Vater nicht erlebt. Was wir besser kennen, ist Unbarmherzigkeit. Was unbarmherzige Menschen sind und wie wir selbst unbarmherzig sein können, das wissen wir. Davon haben wir genug Anschauungen. Aber von Barmherzigkeit? Also ich behaupte, dass echte, wirkliche Barmherzigkeit unter Menschen eine seltene Eigenschaft ist. Die kommt nur sehr selten und wenn nur sehr bruchstückhaft vor. Das hängt einfach damit zusammen, dass viele Menschen einen Vater erlebt haben, der hart zu ihnen war, der nicht barmherzig, nicht mitfühlend war, nicht verständnisvoll, sondern hart und fordernd, unbarmherzig in seinem Urteil über uns. Manchmal sind Väter gewalttätig, schlagen Frauen und Kinder. Oder aber der Vater war irgendwie immer nur so lax und so weich und eigentlich uninteressiert an mir und gleichgültig. Wie soll sich denn daran ein gutes, gesundes Vaterbild bilden? Wie soll das gehen? Und nun sagt Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Unmöglich. Unmöglich. Menschlich unmöglich. Aber Jesus sagt an einer anderen Stelle, was bei Menschen unmöglich ist, das ist doch bei Gott möglich. Das ist bei Gott möglich. Darum ist es möglich, Barmherzigkeit Gottes kennenzulernen, weil Barmherzigkeit eine Gottesmöglichkeit ist, die außer unserer Möglichkeit steht. Ja, eine Gotteswirklichkeit. Die ist in Gott Wirklichkeit. Und es gibt die Möglichkeit, diesen Gott so tief zu erfahren, kennenzulernen, dass unser Bild von einem Vater sich langsam verändert und dass wir ein gutes, gesundes Verhältnis zu Gott als unserem Vater finden, in einer innigen, liebevollen Gemeinschaft. Das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes, darum soll es heute Morgen im Wesentlichen gehen. Und ich glaube, dass die Barmherzigkeit Gottes der rote Faden ist, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Die Bibel ist die Story der Barmherzigkeit Gottes, die Geschichte, die von der Barmherzigkeit Gottes erzählt wird. Das ist für mich die Bibel. Dies ist der rote Faden. Und an diesem roten Faden möchte ich anknüpfen, möchte ich versuchen, Zugang aufzuzeigen heute Morgen. Einer, der diesen roten Faden kannte, war König David im Alten Testament. Was der an Barmherzigkeit, an Vergebung, an Güte Gottes erlebt hat, ist schon etwas Besonderes. Und der Psalm 103, im reiferen Alter des Königs geschrieben, ist auch von diesem Thema der Barmherzigkeit durchdrungen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder wenn er dieses Wort sagt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das hat er erlebt. Und ich glaube, dies ist auch die Überschrift über die Geschichte, die Story der Barmherzigkeit, wie sie Jesus selbst mehrfach erzählt hat. Sie kann dieses Wort, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das könnte über einer Story, einer Geschichte im Neuen Testament stehen, der Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Geschichte, die wir, die meisten von uns kennen werden, die Geschichte von einem Vater und seinen beiden Söhnen. Ich möchte sie nur kurz skizzieren, aber wir werden staunen, hoffe ich. Der jüngere von zwei Brüdern hat also den väterlichen Hof verlassen. Es war ihm wahrscheinlich alles zu eng geworden, alles zu langweilig, zu trist, da war nichts los. Und so hat er eines Tages dem Vater gesagt, komm, teile mir jetzt mein Erbe aus, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Und der Vater teilt ihm sein Erbe tatsächlich aus, wie auch seinem älteren Sohn übrigens. Und dann macht er sich auf. Und dann will er das Leben auskosten, nach allen Regeln der Kunst. Prasst mit seinem Reichtum, gibt das Geld mit Händen, mit offenen Händen aus, mit lebt auf großem Fuß, hat viele Freunde, scheinbare Freunde, haut alles auf den Kopf, lässt nichts aus, was diese Welt bietet. Sex und Drugs und Rock'n'Roll, also alles, was immer man nur kriegen kann. Und am Ende hat er sich ausgelebt, hat er sich verlebt und strandet in einem Schweinestall. Niedriger konnte ein Jude, Israelit, nicht fallen als dorthin. Und der Vater gibt die Hoffnung nicht auf. Täglich schaut er aus, ob sein Sohn nicht wiederkommt. Steigt täglich mehrfach aufs Dach, das Flachdach des Hauses, betet zu Gott für seinen Sohn und denkt, wenn er denn kommt, dann kann ich ihn hier oben besser erkennen als unten auf dem Erdboden. Die Nachbarn und das Hausgesinde hat sich an den Anblick dieses Klagen des weinenden Vaters wahrscheinlich gewöhnt und sagen, naja, der ist halt so. Aber selbst haben sie wahrscheinlich nicht geglaubt, dass der je wiederkommt. Und doch, eines Tages sieht der Vater die Silhouette seines verlorenen Sohnes am Horizont langsam auf den Hof zu kommen. Und obwohl er sich verändert hat, erkennt er ihn sofort wieder. Und was macht er? Es hält ihn nicht in seinem Haus. Er rennt los. Und dann möchte man sagen, halt, halt! Ein Orientale rennt doch nicht. Ein Orientale schreitet würdig. Wenn er so dann, sagen wir mal, hochhebend anfängt zu rennen, damit hat er sich in den damaligen Augen der Leute entwürdigt. Und in ihrem Herzen müssen alle, die das mitverfolgt haben, ihn verachtet haben. Dass er sich so entwürdigt und dann, ja, was kommt jetzt? Und dann sehen sie, wie auf ihn zuläuft, was passiert jetzt? Und ehe sie sich versehen, hängt der Vater am Hals seines Sohnes und küsst ihn noch ab, schmeckt möglicherweise noch den Geruch des Schweinestalls an ihm. Welch ein Bild der Barmherzigkeit, die der Vater hier zeigt, dass sein Herz entbrennt für diesen seinen Sohn. Aber das ist noch nicht alles. Wir hätten, glaube ich, diesen Sohn erst einmal zu Kreuz kriechen lassen. Wir hätten erst einmal ihn im Staub vor uns um Gnade winseln lassen, betteln lassen, sich uns endlich erniedrigen lassen und ihn dann möglicherweise mit einem Fußtritt noch vom Hof weggejagt. Das hätten wir wahrscheinlich getan. Nicht zu dieser Vater. Und bisher hatte der Sohn keine Möglichkeit, was zu sagen. Er hat sich seinen Vers zurechtgelegt, wo er dem Vater zeigen will, dass ihm das unendlich leid tut, was er ihm angetan hat. Und dann fängt er an, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin den Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Weiter kommt er nicht. Schon ist der Vater volle Freude dabei, ein Fest auszurufen, Vorbereitung für ein Freudenfest zu halten, dass dieser verlorene Sohn endlich wieder nach Hause zurückgekommen ist, dass er seine Schuld angesehen, dass er wieder da ist. Und er erspart ihm den letzten Satz, den demütigen letzten Satz, den er sich noch vorgenommen hatte, dieser Sohn. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Diese letzte Demütigung erspart ihm dieser barmherzige Vater noch. Was für ein Vater. Diese Geschichte hat sehr viel mit der Jahreslosung zu tun. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und diesem Wort barmherzig wird eigentlich das Wort für Mitleid gebraucht. Mitleidig. Seid mitleidig, wie euer Vater mitleidig ist. Das wird uns vielleicht enttäuschen, weil Mitleid ist ja eigentlich ein bisschen flaches Wort. Ja, Mitleid kann man empfinden und dann bleibt es aber dabei. Das hat nicht viel zu bedeuten. Aber wir müssen dieses Wort wörtlich verstehen, vom Mitleiden her. Mitleiden. Dieser Vater, der seinen Sohn wiederkommen sah, er litt mit diesem seinem Sohn. Er litt mit ihm unter seiner Schuld. Er litt mit ihm, wie er ihn sah, litt mit ihm unter seinem Zerbrochensein, wie er da ist. Und unter dem Ende, das er gefunden hat, unter dem Elend, leidet er mit ihm mit. Dieses Erbarmen ist schon immer da gewesen und jetzt entbrennt es vollständig und völlig. Das ist dieses Erbarmen, dieses Mitleid im Herzen empfinden mit dem anderen und ihm entgegenkommen. Ihm helfen, ihm retten, ihm ein neues Leben ermöglichen. Dass diesen unseren Vater im Himmel auszeichnet. Und dann darf er sich noch einkleiden. Und wenn man jetzt dieses Gleichnis weiterliest, das ist eines der wenigen Gleichnisse, an dem man jeden einzelnen Zug auslegen kann. Jeden einzelnen Zug. Die Kirchenväter, Martin Luther, Wilhelm Busch, andere haben darüber 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Predigten gehalten, weil er so reich ist an Fundes der Barmherzigkeit Gottes. Und auf der Schattenseite ein trauriges Bild der Unbarmherzigkeit von uns Menschen. Und so bekommt der Sohn den Siegelring angesteckt. Das bedeutet, Vollmacht im Namen des Vaters Verträge abschließen zu können. Über Eigentum Verträge abzuschließen. Also er wird wieder eingesetzt in seine Stellung als Sohn. Unfassbar. Kann Gott durch dich seine Story der Barmherzigkeit in dieser Welt vorschreiben? Die Story Gottes in Jesus. In Jesus spiegelt sich doch dieser Vater wieder, den wir in diesem Gleichnis sehen. So wie er auf den Sohn zuläuft. Es spiegelt sich wieder. Jesus hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht in meinem Handeln an den Menschen, in meiner Barmherzigkeit, der sieht Gott als Vater handeln. Das heißt, dieser Vater, der für uns vielleicht nicht so greifbar ist, Jesus haben wir in der Bibel. Von Jesus wissen wir sehr viel, haben wir viel gelesen. Den können wir erleben. Der Jesus ist der, der uns den Vater zeigt, wie er ist, wie wir Zugang finden können zu dem Vater, um dann auch in der Lage zu sein, zu lernen, wie er Barmherzigkeit zu üben. Und in Jesus sehen wir in den Evangelien ja ein Erbarmen, das seinesgleichen sucht. Das Erbarmen, das die Liebe, das Mitleiden mit denen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, weil die nicht die Leistung bringen, auch religiöse Leistung bringen können, die von ihnen erwartet wird. Die auszustoßen, die verachtet mit ihrer Sünde, die niemand mehr ansieht, wie er sich ihnen zuwendet, spiegelt er die Barmherzigkeit des Vaters wieder. Wie er das tut, wie er Menschen auf Menschen zugeht, wie er Menschen annimmt, sie ihre annimmt, sie berührt, von denen anderen weggelaufen sind, denken wir an die Aussätzigen, wie er ihnen Vergebung zuspricht, ihnen Erleichterung verschafft, ihr Gewissen, wie er sie heilt, wie er sie rettet, wie er sie wieder hineinführt in die Mitte der Gesellschaft. Dies alles ist ein Spiegel für unseren himmlischen Vater. Da können wir das ablesen und an Jesus selbst mit uns erfahren, wenn wir es wollen, wenn wir das wollen. Ja, der Vater, der sich entwürdigt, wie er seinem Sohn entgegenläuft, wie er ihm um den Hals fällt und so weiter, wie er ihm seine Schuld erlässt. Dieser Vater, der sich entwürdigt, ist auch ein Bild dafür, wie Jesus sich entwürdigt hat, entwürdigt wurde am Kreuz. Diese Parallele kam in den Sinn. Jesus hing dort als entstellt, ein Entstellter, Glieder auseinandergerissen, voller Schmerzen, mit Wunden, angespien, was aber das Angesicht von ihm abwandte, heißt es. Dieser entwürdigte Jesus entspricht dem entwürdigten Vater, weil Jesus bereit war, deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Sie hat ihn erstellt, sie hat ihn entwürdigt. Das bist du, das bin ich in meiner Schuld, wie die Jesus gleich denkt, so sehen wir vor Gott aus. Welchen Erbarmen Gottes, dass er uns unsere Schuld abnimmt, dass Jesus all unsere Hässlichkeit, Sünde auf sich nimmt, damit wir Jesu Liebe, Jesu Wesen, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, sein Wesen anziehen können. Welch ein seliger Tausch, welch eine Barmherzigkeit sehen wir hier in Jesus Christus. So groß ist sein Erbarmen mit dir und mit mir. Der Apostel Petrus hat wahrscheinlich aus eigener Erfahrung in dem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3, geschrieben: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Habe ich ein Wort nicht gesagt. Der uns wiedergeboren hat nach seiner großen Barmherzigkeit. Nach seiner großen Barmherzigkeit. Es war große Barmherzigkeit nötig, um uns Sündern, uns verlorenen, verkommenen Menschen, viel Barmherzigkeit nötig, um uns ein neues Leben zu geben. So wie der Vater dem verlorenen Sohn ein neues Leben ermöglicht hat. In seiner Nähe. Es bedarf großer Barmherzigkeit, des Opfers Jesu am Kreuz, damit wir ein neues Leben bekommen konnten. So groß ist die Barmherzigkeit, die die Grundlage unseres neuen Lebens ist. Das sollte uns doch bewusst sein. Das sollte uns doch lehren, dass wir lernen, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Auch den zutiefst gefallenen Sünder mit den Augen Jesu zu sehen. Dass wir uns von dieser Barmherzigkeit bewegen lassen, auf ihn zuzugehen, Und das gilt, so sagt Jesus hier in seinem Wort, auch für unsere Feinde. Wenn ich in Lukas 6 herlese, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes. Und er werde Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Feinde? Die Feindesliebe ist etwas, was es so in der Welt nicht gab. Das ist durch Jesus erst in die Welt gekommen. Übrigens auch die Barmherzigkeit, von der heute Morgen die Rede ist, gab es so bisher nicht. Also, Jesus ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Sollten nicht wir auch lernen, unsere Feinde zu lieben? Müssen dann nicht gleich Todfeinde sein? Aber sind vielleicht Menschen an unserem Arbeitsplatz oder unserer Nachbarschaft oder Bekanntenkreis, die uns unser Gutes nicht gönnen, die uns feindselig gegenüber sind, weil wir Christen sind oder aus anderen Gründen? Solche, die sogar vielleicht Intrigen gegen uns schmieden, die Böses gegen uns im Schilde führen, sollten wir nicht ihnen auch mit der Haltung Jesu begegnen können? Jesus sagt selbst, der Vater ist gütig über die Bösen. Gütig über die Bösen, auch über die, die dir feindselig gesonnen sind, ist Jesus gütig. Warum? Weil er mitleidet mit der Not derer, die sich so verhalten. Weil er möchte, dass sie umkehren, weil er möchte, dass sie von ihrem Weg des Hasses und der Verachtung, der Unzufriedenheit abgewendet werden und dass sie Frieden, dass sie Erfüllung finden bei Jesus, dass sie loslassen können, weil sie so innerlich bewegt gegen die anderen. Sollten wir das nicht auch berücksichtigen und bei den Menschen, die uns so ganz quer liegen, fragen, wer weiß, warum er so geworden ist. Geboren ist er nicht, nämlich nicht so. Der ist so geworden im Laufe seines Lebens. Wer weiß, was er erlebt hat. Wer weiß, wo er gedemütigt wurde und jetzt andere demütigt. Wer weiß, wer getreten wurde, jetzt andere tritt und so weiter. Wir können es nicht wissen, aber Jesus sieht dahinter. Lasst uns deshalb diese Menschen segnen, für sie beten, dass Jesus sie zur Erkenntnis der Wahrheit führt, dass er sie zur Besinnung führt, dass er sie frei macht aus dem Gefängnis, in dem sie selbst sind, wenn sie sich so feindselig verhalten. Lasst uns das lernen. Leider gibt es eben auch eine traurige Story der vergessenen Barmherzigkeit. Es ist das Verhängnis vieler Frommer zu allen Zeiten gewesen, dass sie ganz schnell vergessen haben, wenn Gott ihnen gnädig und barmherzig begegnet ist. Dass wir selbstverständlich genommen haben und ihrerseits mit anderen dann hart und unbarmherzig umgegangen sind. Nicht umsonst hat Jesus dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Ich kann oder leider nicht auf den zweiten, den älteren Sohn eingehen, der sehr viel von der Unbarmherzigkeit repräsentiert, um die es geht. Dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, nämlich genau denen, die in ihrer Zeit diese Unbarmherzigkeit gelebt haben, den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Das heißt da, sie verachteten ihn. Sie verachteten ihn, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihm. Gemurrt haben sie darüber. Unfassbar. Wie kann man darüber murren? Wie kann man das jemandem negativ ankreiden? Wie kann daraus Hass gegen jemanden entstehen? Wenn jemand Menschen annimmt und mit ihnen Gemeinschaft sucht. Ja, das war das Markenzeichen unseres Herrn. So hat er mit den Menschen, ist er mit ihnen umgegangen, die andere nur verachtet haben. Ja, aber sie haben Jesus und die anderen verachtet, denen er sich zugewandt hat. So muss man es leider sagen. Sie haben sich etwas eingebildet auf ihre Gesetzestreue und haben den Stab gebrochen über all die von dem dummen Volk, wie sie zu sagen beliebten, diesem dummen Volk, das keine Ahnung von Gottes Geboten hatte und noch nicht von denen, die sie selbst doch dazu erfunden haben, um es noch schwerer zu machen. Und am Strich jedenfalls gesehen. Sie zu verachten. Auf sie herab, runterzublicken. Ihr eigener Stand war ein Podest, auf dem sie negativ auf sie herabsahen. Und so wurde ihr Herz hart, ohne Mitleid. unbarmherzig, stolz gegen sie. Für Gottes Liebe, für Gottes Güte, für seine Nachsicht war in ihrer Frömmigkeit, gab es in ihrer Frömmigkeit keinen Platz. Das gab es nicht. Unfassbar, wie auch viele fromme Christen, manchmal auch in Gemeinden, ebenso unbarmherzig sein können. Hart und unbarmherzig gegen zum Beispiel die, die am Rand der Gesellschaft leben, die Gebundenen mit Suchtmitteln Gefangenen. Man kann ja sagen, die leben auf unsere Kosten, weil die müssen ja müssen geholfen werden, Therapien bezahlt werden. Bezahlen lässt sich alles irgendwie wir auch mit. Sich gegen sie zu verschließen. Oder auch auf die Menschen, die nicht den moralischen Standard von uns Christen haben. Ja? Die ethisch irgendwie andere Ansichten vertreten. In vielerlei Hinsicht. Und wir werden, denke ich mal, in der kommenden Zeit der politischen Situation erleben, wie viele Dinge legalisiert werden, bei denen wir große Schwierigkeiten haben, das gut zu heißen. Aber wie reagieren wir darauf? Oder die mit Menschen mit Migrationshintergrund, wie reagieren wir darauf? Verschließen wir das Herz für ihn? Sagen, nein, können wir nicht, wollen wir nicht? Das sind laute Dinge, wo wir hinterfragt werden, bleiben wir in der Barmherzigkeit Jesu auch diesen Menschen gegenüber? Wollen auch wir, dass es ihnen gut geht, dass sie vielleicht sogar frei werden, dass sie Jesus kennenlernen? Ist das unser Anliegen auch für sie? Dass wir doch nur nicht uns etwas einbilden auf unsere Frömmigkeit. Dass wir schon so viele Jahrzehnte treu zum Gottesdienst gehen und treu Jesus gehören. Dass wir uns nicht selbst auf die Schulter klopfen mit dem, was wir doch alles geleistet haben. Stolz sind auf das, was unsere Frömmigkeit alles erreicht hat und so weiter. Es ist nicht weit davon entfernt, dass wir dann eine Rechtgläubigkeit entwickeln und eine Rechtgläubigkeit, die sagt, wir haben es richtig gemacht. Wir stehen für das Richtige. Und alle anderen, die haben ja keine Ahnung, die sind ja dumm. Die leben auf einem Weg, den Gott nicht gutheißen kann. Dass wir auf diese Weise unbarmherzig werden, diesen anderen Menschen gegenüber. Wir sollten ernst nehmen, dass es im Neuen Testament eine ernste Warnung vor Unbarmherzigkeit gibt. Das sagt uns nämlich Jakobus in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 13. Da steht, ein unbarmherziges Gericht wird über alle die ergehen, die nicht Barmherzigkeit getan haben. Also wenn uns das nicht unter die Haut geht, nicht Barmherzigkeit zu tun, nicht im Sinne Jesu zu handeln, ein unbarmherziges Gericht wird über uns ergehen. Die Barmherzigkeit, die wir anderen versagen, versagt Gott auch uns. Denn Barmherzigkeit ist nicht teilbar. Wir können nicht die einen anderen versagen und selbst aber sie haben wollen. Das geht nicht. Unbarmherziges Gericht, das lässt mich erzittern. Und das macht mir Mut, mich von Jesus viel lieben zu lassen, mir viel vergeben zu lassen, damit ich viel von seiner Liebe empfange, um sie in Barmherzigkeit an andere weitergeben zu können. Dass wir das doch und dass wir das beherzigen. Dass wir in unserem Leben nicht die traurige Story der Unbarmherzigkeit, der vergessenen Barmherzigkeit fortschreiben in unserem Alltag. Sondern dass wir, und das ist mein letzter Punkt, wieder neu Anschluss finden an die Story der Barmherzigkeit Gottes. Dass wir doch lernen, mit dem Herzen Jesu zu sehen, mit seinen Augen Menschen wahrzunehmen, uns in seiner Haltung ihnen zu nähern, mit dem Erbarmen, das er für die hatte, die verloren waren. Das ist ja das Erbarmen Jesu gewesen. Das heißt manchmal, er erbarmte sich über sie. Da steht ein Wort, da steht von Gedärmen. Da dreht sich ihm sozusagen der Magen um, der Sitz der Gefühle. Ja, das hat ihn zutiefst umgerührt. Ob er sich vielleicht mal übergeben hat, wer weiß, habe ich mich gefragt. So war er hat er die Not der Sünde der Sünder gesehen und war deshalb so voll Erbarmen und voller Willen und Entschlossenheit, ihnen die Liebe Gottes zu bringen, um sie zu retten aus ihrer Verlorenheit. Dass wir es lernen, mit den Augen Jesu, mit dem Herzen Jesu zu sehen und zu handeln. Dieser Vers aus Jakobus 2 geht dann noch weiter. Ein unbarmherziges Gericht wird über alle ergehen, die nicht Barmherzigkeit geübt haben. Denn aber die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Das heißt also, wenn wir die Barmherzigkeit Jesu in unserem Leben weitergeben, so gut es geht, und wir lernen das zu tun mit viel Vergebung und Aufhilfe Jesu, wenn wir also die Barmherzigkeit Jesu weitergeben, dann brauchen wir uns vor keinem Gericht zu fürchten, weder einem zeitlichen noch einem ewigen. Weil es die Barmherzigkeit Jesu ist, die uns rettet. Denn worum besteht denn der Triumph der Gerechtigkeit? Sie triumphiert über das Gericht. Der Triumph der Gerechtigkeit ist am Kreuz geschehen, wo Gott über Sünde und Unrecht triumphiert hat, wo er Gericht geübt hat und wo seine Barmherzigkeit für uns den Aufschlag gegeben hat. Das, was am Kreuz geschehen ist, das hatte die triumphale Macht, das Gericht Gottes von uns abzuwenden, von jedem, der an Jesus glaubt. Das ist der Triumph der Barmherzigkeit. Da möchte ich nicht raus. Da möchte ich drin leben. Das möchte ich weitergeben, so gut es irgendwie geht. Jesus spricht in diesem Wort des Lukas 6 ja einige Dinge an. Wir haben die Lesung vorhin gehört. Vers 41, weil siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht? Weh uns, wenn wir als fromme Leute über andere Menschen den Stab brechen. Wenn wir aus einer Warte der Selbstgerechtigkeit und der Rechtgläubigkeit andere verurteilen, aber selbst überhaupt nicht bereit sind, die eigenen Charakterfehler, die eigenen Charakterschwächen wahrzunehmen, mit denen Jesus so lange Zeit barmherzig ist mit einem jeden von uns. Wie armselig ist das, wenn schon kleine Fehler irgendeines Menschen oder eines Schwesters, eines Bruders in der Gemeinde, ein Fehler, ein Fehltritt, ein Fehlgriff uns innerlich in einem umso helleren Licht sonnen lassen, was wir doch für tolle Hechte sind. Das wird uns denn niemals passieren. Wie armselig ist doch das, wenn wir so reagieren. Wie wenig haben wir vorhin, habe ich von der Barmherzigkeit Gottes begriffen. Barmherzigkeit Gottes mit dir und mit mir ist es, dass er uns immer wieder neu vergibt, dass er uns immer wieder neu annimmt, so wie wir sind. Die besteht darin, dass er uns nicht mit einem Mal die ganze Wirklichkeit unseres alten Wesens zeigt. Würde er uns auf einen Schlag unsere ganze Verdorbenheit und Verkommenheit unserer alten Natur zeigen, wir könnten es nicht ertragen. Barmherzigkeit Gottes, ja, sein feuriges Auge schaut auch unser Leben hinein. Er schaut auch auf den Grund, er schaut in die Tiefen, er schaut auch in die dunklen Abgründe unseres Wesens hinein. Wenn ich das mir bedenke, wenn ich das weiß, dann bin ich ja so heilfroh, dass auch mir das Wort gilt, dass er gütig ist über die Undankbaren und Bösen. Der zerquält mich im tiefsten Grunde meines Wesens genauso. Wie gut ist das so? Das ist seine Barmherzigkeit mit mir. Und wie gesagt, da geht uns nach Jahren auf einmal auf, wie falsch wir in dieser Weise immer wieder gehandelt haben, wie lieblos oder wie verkehrt wir gelegen haben. Und wir empfangen Vergebung und werden verändert. Aber das heißt ja auch, dass Gott schon jahrelang mit uns, genau mit diesen Unarten, mit diesem Versagen Geduld gehabt hat, uns getragen hat. Jahrelang oft. Das ist seine Barmherzigkeit. Wir wollen dem anderen nicht auch zugestehen, dass er sich auch ändern kann. Dass es vielleicht auch mehr Zeit braucht, als wir vielleicht glauben, dass es brauchen müsste, weil Gott, das glaube ich ganz fest, mit jedem aus die Geschichte seiner Barmherzigkeit geht. dass wir das gerade in der Gemeinde doch beherzigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist ein Kehrvers, der an 5, 6 Stellen im Alten Testament immer wieder mal auftaucht. Ja, neuer Anschluss an Gottes Story der Barmherzigkeit finden. Ich empfehle euch das zur Lektüre zu Hause, weil ich jetzt nicht mehr aufgrund der Zeit darauf eingehen kann. Kolosser 3, Vers 12. So sieht nun an, dass Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das ist das Programm der Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Story der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus, die wir annehmen und die wir ausleben dürfen. Was sagt er da zuerst? Als Gottes Auserwählte, als Gottes Heilige und Geliebte. Welch ein Startkapital haben wir dadurch, dass wir geliebte Kinder Gottes sind? Was ist uns damit an Reichtum gegeben, der sich uns auftut, den wir entdecken dürfen? Reichtum, ein Kind Gottes zu sein, aus diesem Reichtum der Barmherzigkeit und Liebe heraus es anderen entsprechend weiterzugeben. Und was sollen wir als erstes ansehen? Was ist die erste Eigenschaft, die Paulus nennt? Herzliches Erbarmen. Ist das nicht interessant? Warum gerade das als erstes? Nun, ich denke auch einmal, weil es wahrscheinlich das Wichtigste ist. Denn wenn dieses herzliche Erbarmen nicht in uns ist, dann werden wir in unserem Verhalten anderen gegenüber, auch wenn es mal um Korrektur geht, nicht zum Ziel kommen. Das ist das allererste sein, dass uns Menschen abspüren, dass wir es gut mit ihnen meinen, dass wir herzliches Erbarmen mit ihnen haben. Und das andere ist vielleicht auch, dass Paulus eben wusste aus seinem Leben und aus dem Leben anderer, frommer, gesetzestreuer, selbstgerechter, dass dies die größte Gefahr der Frommen ist, dass sie Gottes Barmherzigkeit vergessen und ohne Barmherzigkeit über andere denken, mit anderen leben. Das ist die größte Gefahr, glaube ich, die es für einen Frommen gibt. Deswegen stellt er das an den Anfang. Herzliches Erbarmen. Und dann geht es weiter. Ertragt einander. Ja, da brauchen wir viel Geduld. Gell? Ertragt einander. Wie lange hat Gott, wie gesagt, dich und mich ertragen und dann tut es immer noch? Sollten wir nicht den anderen auch ertragen, ob es mal schwer ist, furchtbar schwer? Aber wir können ja beten. Wir können ja mit anderen jemanden darum beten und für ihn beten, für ihn im Gebet einstehen. Ertragen, lernen, das geht nur durch die Kraft der Barmherzigkeit. Wir können das nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber mit der Kraft Jesu ist es möglich, eine Gemeinde von Ertragenden, einander Ertragenden zu sein. Und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal über Schuld und Sünde und Versagen offen reden muss. Barmherzigkeit Gottes heißt nicht, einfach über alles hinwegzuwischen und das alles zu bagatellisieren. Es muss auch über Schuld gesprochen werden. Aber wie sprechen wir darüber? In der herzlichen Bereitschaft zu vergeben. Und die Bibel warnt an mehreren Stellen davor, dass es gefährlich ist, nicht zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldnern. Und wenn wir es nicht tun, sagt Jesus, wird euch auch nicht vergeben. Wer anderen ihre Schuld nicht nachlässt, wer sie behält, der bindet auch sich selbst damit. Und er bindet auch den anderen an seiner Schuld, bindet ihn fest und hindert Gottes Liebe. Wenn wir Schuld anderen gegenüber loslassen, ihn loslassen, in Gottes Tat loslassen, wenn wir uns selbst frei und der andere bekommt die Möglichkeit, in die Nähe Gottes zu finden und auch selber frei zu werden. Und das, was auch weiter hier noch gesagt wird, über alles zieht eine Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Das Band, das euch vollkommen zusammenbinden, vollkommen zusammenhalten kann. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Stehen wir in dieser lebendigen Beziehung, der dankbaren Beziehung zu dem Vater durch Jesus Christus? Leben wir von seiner Barmherzigkeit? Ist uns das klar, dass das unsere einzige Hoffnung ist, dass er barmherzig mit uns ist? Dass wir in uns eine Quelle der Barmherzigkeit haben, weil er in uns lebt? Dass wir es weitergeben dürfen? Dass wir eine Aufgabe haben in einer Zeit, wo die Menschen immer sich gegeneinander mehr verhärten, jeder aus einem Recht besteht, einem Recht pocht, Menschen der Barmherzigkeit im Sinne Jesu zu sein? Lass uns zu Hause auf die Knie gehen. Und beugen davor, wo wir diese Barmherzigkeit nicht weitergegeben haben. Lass uns beten, dass er sie uns offenbart, in uns offenbart. damit wir zu Menschen, die in unserem Alltag leben, Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden gegenüber und in der Gemeinde, Menschen sind, die davon gezeichnet sind. Und ich bin sicher, wenn diese Barmherzigkeit unter uns lebt, wird es andere anziehen, dass auch sie die Story der Barmherzigkeit glauben können, wenn sie uns entsprechend sehen, dass wir danach leben. So segne Gott uns und lass uns dieses Wort nicht zu einer Last, sondern unter der Verheißung seiner Barmherzigkeit zu einem Anliegen und zur Freude wird. Amen. Amen.